Helden auf Charivari. Besondere Menschen mit besonderen Geschichten.
Heute zu Gast Andy Engel, einer der oder vielleicht der bekannteste Tätowierer Frankens.
Freut mich, wenn du das so siehst oder wenn man das so sagt.
Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck, man hört's, du bist ein waschechter Franke.
Kann man nicht verlocken.
Aus Tiefenstockheim, da gebürtig. Ist wirklich ein mini kleines Dorf. Einige mögen es kennen. Über Kitzingen bist du jetzt mittlerweile in Marktstädt gelandet.
Genau.
Und du bist Tätowierer. Viele sagen, ja, was hat denn der jetzt da zu erzählen bei Hits und Helden? Und ich kann versichern, eine ganze Menge, glaube ich. Denn im Sat.1 Frühstücksfernsehen liefen schon einige Beiträge über dich, auch von dir als Tattoo-Experte. Und da hat man teilweise gesehen, wie Leute in deinem Tattoo-Studio in Kitzingen damals noch wirklich für ein Tattoo Schlange gestanden haben und du Termine im Voraus auf 2 Jahre vergibst. Aber ganz so krass ist es wohl heutzutage nicht mehr, oder?
Naja, das stimmt so nicht ganz. Okay. Also das hat im Prinzip angefangen, wir waren 2005, 2006 war ich da schon relativ bekannt für Porträts, also für realistische Motive. Und nachdem dann 2008 der erste Fernsehbeitrag auf D-Max lief, da war ich als einer oder der erste Realistik-Experte irgendwo mit im Fernsehen dabei. Mit damals Miami Ink und so weiter kam da alles raus. Und dann war es tatsächlich so, dann waren die Wartezeiten ruckzuck auf 2 Jahre. Als wir dann die nächsten Anmeldetage gemacht hatten, 2012 war es dann so, dass da ein bisschen mehr Leute da waren, wie wir gedacht hatten. Die hatten dann schon gecampt über Nacht und waren vor der Tür gestanden. Und als wir dann früh um 6 Uhr im Laden eingetroffen sind, waren die schon bis zur alten Mainbrücke gestanden. Das war natürlich schon krass. Und selbst da war mir jetzt nicht bewusst, wie viele Leute da eigentlich da sind. Wir haben halt dann 2 Tage die ganzen Leute drangenommen und die Termine angenommen. Schlussendlich habe ich die letzten Termine von 2012 im Dezember 2018, also jetzt quasi vor einem halben Jahr, abgearbeitet. Und jetzt hat man es dann so gemacht, dass dann die Leute von 2012, die mussten natürlich jetzt warten wieder zum Anmelden, wer sich da neu anmelden wollte bei mir. Das haben wir dann 2017 gemacht. Hatten dann bewusst schon mal eine Online-Voranmeldung, damit wir ungefähr wussten, was uns da erwartet. Und im Prinzip war es so, dass da nicht weniger, im Gegenteil eher mehr Leute da waren. Also das heißt, die nächsten 6 bis 8 Jahre, ich kann das leider nicht abschätzen, also ich traue mich da nicht mehr, irgendwelche Prognosen aufzustellen. Bei mir selber in dem Sinn jetzt kein Termin möglich ist, außer was die Brustwarzenrekonstruktion betrifft. Das bezieht sich aber jetzt auch nur auf meine Termine. Alles, was im Studio, wir haben mittlerweile 14 Tätowierer im Studio, das heißt 6 fest im Team im Prinzip, die immer wieder da sind und die restlichen, die halt so aus aller Welt immer regelmäßig alle 4 Wochen für eine Woche da sind. Und da sind die Wartezeiten teilweise eine Woche bis, ich sage jetzt mal 3 Monate, das ist nichts Spektakuläres. Drum haben wir dementsprechend viel und auch für jede Stilrichtung, damit wir eben alles auch abdecken können, ne? Von dem her.
Also, man bekommt sein fotorealistisches Tattoo auch in Marktstädt, wenn man es ein bisschen spontaner gerne hätte.
Unbedingt.
Aber es ist dann halt kein echter Andy Engel.
Ja, aber fast, weil die Leute, die bei mir da sind, haben entweder bei mir sich weitergebildet, haben bei mir direkt gelernt oder sind wirklich, gerade was das Thema betrifft, Spezialisten, die weltweit bekannt sind oder die weltweit auch unterwegs sind. Also das ist schon, die sind alle ganz, ganz hohes Niveau. Ist jetzt niemand dabei, den ich da ranlassen würde bei uns im Studio, der das nicht wirklich kann. Das ist auch, bin ich auch meinen Kunden schuldig. Und ich meine, nach 25 Jahren weiß man schon, was man sich da ins Studio holt. Da nimmt man natürlich auch nicht jeden. Ne?
Wobei, gerade du hast gerade gesagt, weltweit, internationale Tätowierer hast du auch und die Leute kommen auch aus der ganzen Welt zu dir. Bei den Anmeldetagen sind teilweise Leute gewesen aus USA, aus ganz Europa. Mhm. Also das ist jetzt kein allein fränkisches Phänomen.
Nein, das ist also natürlich Deutschland europaweit sowieso und natürlich auch dadurch, dass ich viel früher in Amerika, Las Vegas, New York, New Jersey, Florida und so weiter unterwegs war auf Tattoo Conventions, weil ich da drüben natürlich viel Kooperationspartner habe, die für mich Farben herstellen oder, ne? Also man kennt da natürlich im Laufe der Jahre auch viele Leute. Und wie gesagt, ich habe mir den Ruf ja jetzt nicht erst jetzt die letzten Jahre erarbeitet, sondern ich mache das jetzt letztendlich 25 Jahre. Es war ein langer Weg. Wir waren viel eben unterwegs, auf Messen unterwegs und da sammelt man natürlich auch Kundschaft zusammen, die dann auch speziell dann sagen, okay, ich möchte den Arm aber dann bitte gern fertig haben von dir und die kommen dann halt auch her. Dadurch, dass wir jetzt die letzten 6 Jahre doch ein bisschen was zu tun hatten, also wir haben 3 Kinder bekommen mittlerweile, sind also zu dritt, meine Frau, die Corinna und ich, und haben dann in Marktsteff gebaut. Dann sind meine Eltern schwer krank gewesen, die sind dann verstorben. Die Mutter von meiner Frau ist eben auch verstorben. Und dadurch bin ich jetzt nicht mehr so viel um die Welt gereist. Ne? Also die letzten 6 Jahre war ich da relativ brav und habe da geschaut, dass ich hier alles geregelt kriege, dass wir einfach mit dem Studio auch da sind und dass man auch für die Kunden da ist. Weil ich meine, die Kunden wollen einen sehen und die Tätowierer, die bei uns im Studio arbeiten, die wollen natürlich auch mit mir arbeiten und nicht für mich.
Ja, und was genau einen echten Andy Engel ausmacht, mit welcher Art von Tattoo Andy Engel so bekannt geworden ist, das erzählt er uns gleich hier bei Charivari Hits und Helden. Bei Hits und Helden heute ist Andy Engel, Tattoo Artist, zu Gast. Andy, du bist Spezialist für fotorealistische Tattoos. Wie kam es denn dazu?
Nee, es war so, vor 25 Jahren gab es noch nicht wirklich Tätowierer, die jetzt auf irgendwas spezialisiert waren. Es gab ein paar weltweit, die sich darauf spezialisiert hatten. In Deutschland soweit niemanden noch. Und man hat damals alles gemacht. Man war ein Allrounder, sagt man da dazu. Man hat also die Motive gemacht, die also reinkommen sind. Es hat sich natürlich seit der Zeit auch generell viel verändert. Früher hat man die Flashheads gehabt, die man an der Wand hängen hatte. Die Leute haben sich was rausgesucht und das hat man dann tätowiert. Und das Fotorealistische hat 2 Gründe gehabt. Zum einen hat mich das einfach fasziniert, wie man das so unter die Haut bringen kann. Zum anderen war es so, dass ich damals schon nicht gut zeichnen konnte. Und ich habe mir gedacht, okay, wie hebst du dich von der Masse ab? Und ein alter Tätowierer damals hat zu mir gesagt, er hat dasselbe Problem in Wien gehabt. Er hat 2 hervorragende Künstler neben sich gehabt. Das war der Klaus Fuhrmann und der Bernie Luther, die freihandmäßig alles gemacht haben, was gewollt wurde oder gewünscht wurde. Und er war so mittendrin gesessen und konnte aber auch nicht so toll zeichnen. Und dann hat er gedacht, okay, wenn ich nicht zeichnen kann, dann kopiere ich so gut, wie es geht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe mir gedacht, okay, das habe ich beim Musikspielen in meiner Coverband schon gemacht. Ich habe nie eigene Songs geschrieben, ich habe immer gecovert und das so gut, wie es ging. Und dasselbe habe ich beim Tätowieren gemacht. Und ich denke, das ist das, was letztendlich meine Kunden daran schätzen, wenn die zu mir kommen und möchten ihr Kind haben oder ihre Mutter haben oder ihren Hund haben, dann kriegen die nicht irgendeinen Hund oder ein Baby, das halt nach einem Baby ausschaut, sondern halt das Baby von dem Foto, genauso wie es ist. Und zwar 1:1 oder so gut, wie es halt eben dementsprechend machbar ist. Und ja, in der damaligen Zeit, was mir zugute kam, war, dass es noch nicht so viele Seminare oder Fortbildungsmöglichkeiten gab. Das heißt, ich habe damals alles bis zum heutigen Tag auch noch, seit 25 Jahren mache ich das, dass ich alles dokumentiere. Das heißt, ich schreibe mir auf jedes Motiv auf, mit was ich das mache, mit welcher Maschine, welche Nadeln, welche Farben. Und habe dadurch natürlich unbewusst, ohne dass ich das gewollt habe, eigentlich eine riesen Sammlung angelegt, wie meine Bilder frisch ausschauen, verheilt ausschauen, was mir wieder Jahre später einen Wahnsinnsruf weltweit eingebracht hat, indem ich die Bilder auf die Homepage gesetzt habe und man gesehen hat, okay, ein frisches Bild, gerade schwarz-grau, muss halt einfach sehr dunkel ausschauen, damit es, wenn es verheilt ist, nach einem Jahr auch wirklich noch stabil in der Haut bleibt und der Kunde halt in 5, 6, 10 Jahren auch noch wirklich was davon hat und das Bild nicht wieder fast verblasst ist oder eben rausgegangen ist. Und das waren so Zufälle, die mich eigentlich dazu gebracht haben, dass ich mich da langsam relativ weit hochgearbeitet habe und mir meinen Armen einfach gemacht habe. Das war also früher nicht so, dass man da überall lernen konnte oder irgendwas. Ne? Aber tatsächlich habe ich mit kleinen Motiven angefangen und habe dann eben dementsprechend halt versucht, kleine Delfine oder Rosen einfach so realistisch wie möglich zu machen. Habe halt quasi schon die Linien weggelassen, habe da mit Hintergrund und mit Kontrasten gearbeitet und habe mich halt da so langsam rangetastet.
Ja, und dann hast du wirklich deine Technik perfektioniert. Du bist weltweit gefragt mittlerweile, wenn es ums Tätowieren von Gesichtern geht. Kann aber auch ein sehr emotionaler Job sein. Darüber sprechen wir gleich um kurz nach halb hier bei Charivari Hits und Helden.
Und Helden auf Charivari. Besondere Menschen mit besonderen Geschichten.
Und da ist zu Gast heute Andy Engel, einer der weltweit bekanntesten Tattoo-Künstler mit Sitz in Marktsteff. Andy, du tätowierst ja täuschend echte fotorealistische Motive, meist Gesichter. Oft ein emotionaler Job, weil viele sich ja auch Verstorbene verewigen lassen wollen.
Ja, schon. Also das ist natürlich das... Was man da oft hat, dass zum Beispiel eben, wenn Kinder verstorben sind, ne? Ich meine, das ist schon echt eine Hausnummer. Also das ist jetzt gerade, wenn man dann selber auch Kinder hat, ist es schon ein Punkt, wo man mal 1-2 Wochen ein Kloß im Hals hat, weil es einfach halt echt, man hilft den Leuten zwar in dem Moment mit der Sache irgendwo abzuschließen oder das zu bewältigen irgendwo, aber trotz alledem hat es natürlich auch einen tragischen Hintergrund. Also das ist immer so, man hilft denen, wenn die dann danach vorm Spiegel stehen und weinen, ist es natürlich trotzdem eher traurig eigentlich, ne? Auch wenn man in dem Moment weiß, dass man es gut gemacht hat, weil sie sind glücklich damit und alles okay, aber die Sache an sich ist schon oft nicht so spaßig, ne? Also man hat da oft Ereignisse dabei. Ich habe jetzt dieses Jahr einen ganz speziellen Fall gehabt, da kam eine Familie, die da wollte der Mann sein Baby, das im 6. Monat quasi im Mutterleib verstorben ist. Also das war schon eine Nummer, wo man, da muss man schon mal schlucken, ne? Also das sind echt blöde Momente, wo man sagt, okay, man hilft zwar, aber es ist trotzdem nicht schön, es ist wirklich blöd, ne?
Gibt es denn auch Situationen, wo du Leute wieder heimschickst, wo du sagst, also nochmal drüber schlafen vielleicht oder ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man sich seinen Freund oder Freundin tätowieren lassen möchte, ich denke an Florian Silbereisen, der die Helene Fischer immer noch auf seinem Oberarm hat, hast du da schon mal jemanden weggeschickt?
Ja, also speziell den Kunden hatte ich 2 Jahre tatsächlich auf das Babyporträt warten lassen, weil ich gesagt habe, hey, überleg dir das gut, ich mach dir das gern, ich nehme dich auch gern dann dran, Wochenends zwischen meinen Terminen, damit meine Kunden jetzt nicht länger warten müssen oder was, ich nehme den da gerne dran, wobei der sich ganz offiziell angemeldet hat 2017 und wir hatten jetzt da 2 Jahre gewartet, er wollte es immer noch haben, seine Frau war da auch dahinter gestanden, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Was jetzt den Partner betrifft, ich meine, das ist immer so ein Ding, ne? Also empfehlen würde ich das jetzt nicht unbedingt. Kinder, Mutter, Oma, Opa und so weiter, alles gut. Die bleiben das für ihr Leben lang. Aber Partner ist halt natürlich immer so eine Sache, ne? Also sollte man sich schon gut überlegen. Aber letztendlich entscheidet es der Kunde. Ich bin also der Tätowierer, der dann auch sagt, wenn die Leute 6-7 Jahre bei mir gewartet haben auf einen Termin, dann kriegen die das, auch wenn es ein Anker oder ein Blümchen oder ein Delfin ist. Ich mache immer noch solche kleine Motive auch. Auch bei unseren Walk-ins bin ich immer wieder dabei. Dann kriegen die das auch, ne? Also ich meine, das bin ich denen auch irgendwo schuldig, dass ich die dann nicht wegschicke. Aber ich rede schon auf die ein dementsprechend und sage, hey, überleg dir das, ne? Und schau einfach mal vielleicht doch irgendwas anderes, was auch irgendwo Schönes für die Partnerin, für den Partner, aber nicht unbedingt das Porträt.
Charivari Hits und Helden, heute mit dem Tattoo-Artist Andy Engel zu Gast. Weltweit gefragt wegen seiner fotorealistischen Arbeit. Er zaubert Gesichter auf die Haut, die wirklich echt aussehen. Und Andy, du hast ja schon erzählt, du kommst eigentlich aus dem tiefen Stockheim. Und eigentlich bist du ja ausgebildeter Gas- und Wasserinstallateur. Wie kam es denn dazu?
Also mir war damals klar, dass das nicht meine Berufung ist, ne? Das war einfach, mein Papa ist Schmiedemeister in der 7. Generation gewesen. Mein Bruder hat es in der 8. Generation als Schlossermeister übernommen, den Betrieb. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Also mein Papa hat dann noch in der Glücksklee damals gearbeitet in Markbreit als Schlossermeister. Also das war jetzt so. Ich kam aus einem typischen handwerklichen Betrieb, ne? Und das für den Papa natürlich klar stand, dass sein Sohnemann da irgendwann mal in die Fußstapfen tritt, ne? Das war natürlich klar, dass man dann einen handwerklichen Beruf irgendwo lernt. Allerdings war nach meiner Lehre, die habe ich dann abgeschlossen nach 3 Jahren, dann habe ich bei meinem Bruder eben gearbeitet im Betrieb, in der Schlosserei. Und zu der Zeit habe ich ja eben die Coverband Paradise gehabt. Und für mich war eigentlich klar, dass ich Rockmusiker werde. Logisch. Und das hat sich auch so langsam aufgebaut. Wir haben mit 8 Jahren angefangen, in der Blasmusik zu spielen. Aus dem Ganzen hat sich dann eben unsere Band entwickelt, auf die ich bis heute noch stolz bin, weil wir haben da wirklich mit 8 Jahren angefangen, irgendwie Blasmusik zu spielen und haben die Band, die relativ lange sehr erfolgreich unterwegs war, echt tolle Auftritte gehabt.
Also in den 90ern, da war ich ja auch auf den Beatabenden unterwegs in Franken und da war Paradise immer das absolute Highlight.
Echt, das freut mich sehr.
Absolut, also habe ich super Erinnerungen wirklich immer noch dran und du bist tatsächlich Gründungsmitglied von Paradise.
Genau. Die Band hat sich 89 gegründet, also vorher haben wir schon ein bisschen so Stimmungsbandmäßig ein bisschen was gemacht gehabt, so nebenher, und dann 89 hatten wir uns dann fest gegründet, es waren natürlich dann einige Wechsel dabei von Gitarrist und Sänger, auch ich war dann mal weg eine ganze Weile, und von 94 bis 2000, da war ich dann bei Challenger, bei Race und bei einigen anderen Bands noch unterwegs, habe dann angespielt und dann ab 2000 war ich dann wieder dabei bis 2004. Bis ich dann quasi mit meinem Cousin, der hat Keyboard gespielt, der Markus Engel, da sind wir dann zusammen quasi ausgeschieden aus der Nummer und haben dann gesagt, okay, das. Bei mir ging es dann damals los mit den Messen, mit Dado Conventions, und es war einfach vom Zeitmanagement her, das war nicht mehr möglich, hier am Wochenende zu spielen, 6 Tage im Studio, dann noch die Messen. Das haut irgendwann dann immer hin.
Beides funktioniert nicht?
Nee, leider nicht.
Vermisst du das Rockstar-Leben manchmal?
Ja, sehr. Vor allen Dingen, wenn ich in Amerika war. Ne? Ich meine, ich habe da ja dann so Leute kennengelernt wie den Mike Portnoy von Dream Theater oder den Chester Bennington, der leider verstorben ist, von Linkin Park, Vanilla Ice und so Leute. Also da bin ich natürlich da drüben immer ganz nah an der absoluten Rockmusikgeschichte dran gewesen, und das ist natürlich dann schon schwer, ne? Da drüben, wenn du da so nah dran bist und dann stehst du da auf der Bühne, schaust ein Konzert an und denkst da, oh Mann, ne? Wäre jetzt schon cool. Ja, aber es geht halt nicht beides. Also, wir haben dann eine Dado-Band gegründet, mit der spielen wir ab und zu mal, wobei sich das ein bisschen schwierig darstellt. Früher, als ich noch viel auf Conventions unterwegs war weltweit, da ging das eher. Jetzt natürlich nicht mehr so leicht, weil der Gitarrist kommt aus Detroit, der Sänger aus New York und der Bassist aus Arizona. Von dem her, das war jetzt nicht mehr so leicht zusammenzubringen. Die sind aber jetzt allerdings zu unserer Eröffnung im Juni dann da. Und da freue ich mich dann auch drauf. Auch von Paradise, von Challenger, meine alten Bandkollegen werden ein paar dabei sein, wo wir ein bisschen spielen. Und das, da freue ich mich schon sehr.
Ja. Und wir freuen uns auch, dass er zu Gast ist. Andi Engel, Tätowierer aus Marktstift. Hier bei Charivari Hits und Helden. Um 11:45 sprechen wir gleich weiter. Charivari,
Charivari. Hits und Helden auf Charivari. Besondere Menschen mit besonderen Geschichten.
Heute zu Gast ist Andi Engel. Er ist weltweit gefragt als Tätowierer und er hat Kunden tatsächlich aus allen Kontinenten. Aber sein Studio, das hat er in Marktstift bei uns im Landkreis Kitzingen aufgemacht.
Ja.
Hättest du ja auch ein großes Studio in Berlin, New York, irgendwo auf der Welt. Wieso Marktstift?
Ja gut, es war ganz ehrlich, von Tiefenstockheim war die große Kreisstadt Kitzingen schon ein Riesensprung vor 25 Jahren. Ich meine, ich war da mit meiner Mama immer zum Einkaufen. Und es war halt, Kitzingen war für mich damals klar, wenn ein Studio dann eben in Kitzingen. Und ja, du hast recht, ich meine, das war auch die Überlegung, dann irgendwann wirklich mal irgendwie nach Amerika zu gehen, weil dann natürlich gerade mit den Kontakten, die ich dann hatte, wäre dann natürlich schon einiges möglich gewesen, ne? Aber dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und sie kommt aus Marktstift. Und in Marktstift wiederum war ich ganz viel mit meinem Papa unterwegs, als er als Schmied quasi. Wir haben da Pferde beschlagen und ja, viele so Gitter, damals halt so Fenstergitter gemacht oder so Hoftore und so Geschichten. Und ich bin da eigentlich schon immer auch Gassi gegangen. Ich habe da geangelt in Marktstift im Verein und das war natürlich dann alles nicht nur Zufall. Ich sage, das war schon irgendwo ein bisschen ein Schicksal dabei, dass wir uns so kennengelernt haben, dass das so funktioniert hat und wir jetzt da sein dürfen, wo wir sind. Das ist ein wunderschönes Städtchen, Marktstift, mit dem ältesten Binnenhafen Bayerns, und ja, ist schön da. Leute passen einfach, das ist einfach, man fühlt sich da wohl, und ich habe das Gefühl dann das erste Mal gehabt, dass ich außer in Tiefenstockheim einfach ankommen bin, ne? Nachdem ich dann doch viele Jahre rumgedingelt bin irgendwie, und ja, war toll, passt so.
Kann ich voll verstehen. Und es hat ja funktioniert, oder es funktioniert, die Leute kommen eben zu dir.
Das funktioniert, Gott sei Dank, ja. Bin ich auch sehr dankbar dafür.
Du machst das Ganze ja schon richtig, richtig lange, aber zuerst Gas- und Wasserinstallateur, Paradise, und dann bist du mit 22, am Anfang 20, zum ersten Mal in Kontakt mit dem Beruf des Tätowierers gekommen. Hattest du denn da schon ein Tattoo?
Ich hatte da ein Tattoo, ja, und zwar mein bester Kumpel aus München damals, der Andi, der hat eben bei Challenger Schlagzeug gespielt, ich bei Paradise, und er hat dann irgendwann mal gesagt, ich lerne jetzt Tätowierer, und dann sage ich, ja, ist klar, ne, weil der hat immer so Spleen im Kopf gehabt und so weiter, und ja, er hat es aber wirklich gemacht, und der hat mir eigentlich die Anfänge dann ermöglicht, das war 94, und ja, bin ich heute noch dankbar dafür. Es war zwar damals alles noch in den Kinderschuhen, und irgendwie hat man halt versucht zu improvisieren und erstmal zu schauen, wo man denn eine Ausrüstung und alles herkriegt. Aber ja, im Prinzip hat da alles angefangen damals.
Und was war das erste Tattoo?
Das erste Tattoo war eine kleine Rose, die habe ich dann bei ihm im Studio in München gemacht. Und das zweite Tattoo war ein kleiner Grisou-Drache auf einem Kumpel von mir aus Tiefenstockheim. Ich meine, hat man natürlich angefangen, erstmal mit Kumpels auf denen zu üben und denen was zu tätowieren, was natürlich klasse war, dass die sich auch zur Verfügung gestellt haben damals. Ich bin denen ja immer noch dankbar, auch den ersten Kunden damals, ne, 95 dann, die ins Studio gekommen sind. Viele habe ich heute noch als Stammkunden. Stammkunden, die kenne ich seit 25 Jahren, lassen sich seit 25 Jahren tätowieren bei uns. Da tätowiert man mittlerweile schon die Kinder, ist echt krass. Aber ja.
Ja, und du tätowierst nicht nur die Franken, sondern du tätowierst wirklich Menschen überall auf der Welt. Wie es dazu kam, musst du gleich nochmal erzählen. Jetzt gibt's erstmal Musik. Hier ist Irene Cara und What a Feeling bei Charivari. Charivari Hits und Helden hat heute Andy Engel zu Gast. Er hat ein Tattoo-Studio in Marktsteff, darüber haben wir schon gesprochen. Aber eigentlich könnte er überall auf der Welt tätowieren, denn er ist super bekannt und begehrt wegen seiner fotorealistischen Tattoo-Kunst. Aber wie kam es zu dieser weltweiten Karriere? Andy, war das Glück, Können, Zufall?
Ich sage jetzt mal beides, sowohl als auch, dass es viel Arbeit war. Ich habe dann natürlich wirklich 6-7 Tage die Woche gearbeitet und das über Jahre. Früh ab 9 bis nachts um 1, 12, 11, je nachdem, was halt so anlag. Damals musste man auf Convention gehen, um sich publik zu machen, um überhaupt bekannt zu werden. Das habe ich dann halt dementsprechend gemacht. Damals war ja das Internet, gab es in dem Sinne nicht mit Facebook oder was. MySpace kam erst viel später und dann noch später dann Facebook. Ab einem gewissen Punkt, als das dann mit den Webseiten losging, ab dann wurde das zum Selbstläufer, weil ich dann eben die Bilder auf der Webseite hatte. Wohlgemerkt echt nicht aus dem Grund, weil ich jetzt gedacht habe, ich müsste der ganzen Welt erzählen, wie jetzt frische und verheilte Tattoos ausschauen, sondern eigentlich aus dem Grund, weil es damals noch überhaupt kein Verständnis dafür gab, wie man jetzt so ein dunkles Bild stechen kann, ein Porträt stechen kann und mit dem Hintergrund, dass das dann eh viel, viel heller wird nach dem Abheilen und nach einem Jahr dann nochmal und habe gedacht, ich muss meinen Kunden zeigen, dass ich nicht doof bin, sondern dass das so sein soll. Und damit habe ich mir weltweit einen Namen gemacht, was mir nicht bewusst war. Und dann ab einem gewissen Punkt, wenn du da mal auf den großen Conventions dann irgendwo bist und eingeladen wirst, dann wird es irgendwann zum Selbstläufer, weil sobald dass du da bist, wirst du von den anderen auch eingeladen. Und sobald dass du auf den großen Messen bist, lernst du natürlich auch die anderen großen Tätowierer aus der Welt kennen. Und dann verselbstständigt sich das irgendwo. Und dann ging es eben los mit den ganzen Fernsehsendungen, wie gesagt, D-Max, dann Spiegel TV, viermal, glaube ich, mittlerweile dann eben, dann war das Interesse da für die Tattoo-Conventions von den Medien. Dann waren wir bei TAF, bei, keine Ahnung, also etliche Sender, die eben darüber berichtet hatten. Und ja, dann lief die Nummer natürlich von allein ab einem gewissen Punkt. Ne?
Und du hast auch viele prominente Kunden. Was sind denn deine prominentesten Kunden? Wen hast du denn schon alles tätowiert? Darfst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
Naja, nicht wirklich. Aber ich hatte natürlich die Möglichkeit, so Sachen jetzt wie das Treffen mit dem Bud Spencer zum Beispiel, das war natürlich, ist ein Kindheitstraum. Ist ein bisschen von der Seite her nur unglücklich gelaufen. Eigentlich sollte da mein Papa dabei sein. Bei dem ersten geplanten Treffen 2014 war der Bud Spencer dann krank, musste man das verlegen. Und beim zweiten Treffen dann 2015 war 4 Wochen vorher mein Papa gestorben. Das war eigentlich echt schade, weil da wäre ich natürlich gern mit dem hingegangen. Mhm. Und mit meinem kleinen Sohn, der Jonas, war da gerade ein Jahr alt und das wäre natürlich mega gewesen, ne? Den zu treffen, weil das war halt so unser, mit dem, den habe ich immer mit meinem Papa angeschaut. Oder jetzt so Leute wie ein Chester Bennington oder den Mike Portnoy, was ein absolutes Vorbild für mich als Schlagzeuger ist. Und da hat man natürlich schon die Möglichkeit gehabt, viele Leute zu treffen, was toll war. Was aber jetzt nicht ausschlaggebend ist, für mich jetzt nicht. Also ich sage mal so, wenn man die Leute kennenlernt, oder jetzt Stefan Kretschmer zum Beispiel, mega lieber Mensch, super sympathisch, auch seine Frau, echt ganz klasse. Fühlt man sich einfach wohl, da trifft man sich und das passt einfach. Ne? Da hat man das Gefühl, man könnte erst mal den ganzen Tag quatschen und vergisst dann, was wir eigentlich tätowieren wollten. Und das ist eigentlich das Tolle dabei, wobei ich jeden meiner Kunden für das, dass die so lange warten, ganz ehrlich, das ist immer jeden Tag, wenn ich drüber nachdenke, Wahnsinn, dass die jetzigen Kunden, die warten jetzt 7-8 Jahre auf ihren Tattoo-Termin. Ne? Das ist echt krass und ich schätze die genauso wie jeden Prominenten in dem Sinn, den ich getroffen habe oder kennenlernen durfte oder tätowieren durfte, weil in dem Moment sind wir alle Menschen. Ne? Und wenn jemand 7-8 Jahre auf ein Tattoo wartet, ist das der Wahnsinn. Ganz speziell war sicherlich eine Geschichte, dass ich dann arabischen Königssohn tätowiert habe. Ne? Das war natürlich mal was anderes. ist eine ganz andere Welt.
Das heißt, du bist dann auch nach Arabien geflogen, oder?
Der hat mich einfliegen lassen, ja. Okay. Mehrmals. Und ist mir auch eine super Freundschaft mittlerweile draus geworden, ne? Wo man immer wieder schreibt und in Kontakt ist, natürlich auch toll. Und solche Leute trifft man natürlich nicht einfach so. Darum bin ich da sehr dankbar, was letztendlich aus dem Beruf vorne ist. Und, oder beziehungsweise was ich da mir ermöglicht hatte mit dem Job. Also für mich eh der beste Job der Welt, ne? Weil mit welchem Job hat man sonst so Möglichkeiten, auf der ganzen Welt rumzureisen, zu arbeiten, Leute kennenzulernen und das so zu machen, wie ich das gemacht hatte, jahrelang.
Charivari. Besondere Menschen mit besonderen Geschichten. Mit Christina Deininger.
Und heute mit meinem Gast Andy Engel, einem der weltbesten und begehrtesten Tätowierer in Sachen fotorealistische Tattoos. Aber Andy, neben deinen normalen Tattoos engagierst du dich auch in der Brustwarzenrekonstruktion für Krebskranke. Heißt, du tätowierst Brustwarzen, die täuschend echt ausschauen, wenn zum Beispiel Frauen nach einer Krebs-OP keine eigenen mehr haben. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Eine alte Stammkundin von mir hatte dann Brustkrebs, die kam dann rein, hat eben nur noch eine Brustwarze gehabt, die andere wurde entfernt und die hat gemeint, hey, sie möchte unbedingt wieder eine Brustwarze haben und da ich ja die Porträts auch tätowiere, sollte das ja auch funktionieren. Es war dann so, dass ich die erst einmal ein paar Mal abgelehnt hatte, die hat sich da aber nicht abwimmeln lassen, weil ich halt mir schon der Verantwortung auch bewusst war und durch das vernarbte Gewebe, Bestrahlung, Chemotherapie und so weiter ist es natürlich schon eine Nummer, das ist ein bisschen anders vom Tätowieren her, wie wenn man jetzt auf normaler Haut arbeitet. Irgendwann habe ich es dann doch gemacht und das hat irgendwie dann die Missionsärztliche Klinik, speziell jetzt der Dr. Kramer damals, mitgekriegt. Und die haben sich dann eben bereit erklärt, sie möchten mich quasi als Kooperationspartner für die Geschichte haben, wofür ich nach heute noch endlos dankbar bin. Im Laufe der Jahre habe ich das dann entwickelt, da musste ich natürlich auch erst reinwachsen, eben mit der ganzen Thematik, mit dem Brustkrebs und so weiter, was es da alles gibt. Eine Seite ist noch da, eine Seite ist weg, beide Seiten sind weg, extreme Vernarbung, teilweise auch Nabel weg durch die Operation, wo man dann einen Nabel rekonstruiert und quasi so darstellt, als wenn er noch da wäre, ist im Prinzip eine fotorealistische Täuschung, die man da erzeugt und quasi ein Bild tätowiert, als wenn die Brustwarze noch da wäre. Das Ganze funktioniert entweder ganz auf glatter Haut oder aber auch, wenn der Nippel zum Beispiel rekonstruiert wurde. Damals war es noch so, dass teilweise auch der Brustwarzenvorhof rekonstruiert wurde, was aber sich dann relativ schwer darstellt, weil eben da verschiedenes Gewebe genommen wird oder die Vernarbung auch noch extremer ist. Es geht, aber ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir haben uns da jetzt mittlerweile so weit aufgestellt, dass wir da eigentlich deutschlandweit, Österreich und Schweiz mit einer BWK GmbH abdecken. Da habe ich jetzt verschiedene Tätowierer ausgebildet, eben mit meinen Kooperationspartnern, mit den Ärzten.
Wird das von der Kasse übernommen oder wie funktioniert das?
Das wird mittlerweile durch dem, dass ich jetzt da schon seit 10 Jahren mit den Ärzten am Arbeiten bin, wird es bei mir größtenteils von den Kassen übernommen. Also bei, ich sage jetzt mal, 80% aller Frauen wird es komplett übernommen und bei einigen nur teilweise, bei einigen natürlich auch gar nicht, weil dadurch, dass ich kein Arzt bin, kommen die natürlich da ein bisschen weg davon. Ne? Aber dadurch, dass ich wiederum die Ärzte und Professoren und Kliniken hinter mir stehen habe, ist das natürlich dann auch eine Befürwortung für mich. Und da kommen sie dann nicht so leicht raus, also müssen das dann schon auch gut begründen, warum sie das ablehnen. Ne?
Man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich, wie du vorhin gesagt hast, das ist eine optische Täuschung.
Genau.
Also es sieht plastisch aus, ist es aber natürlich nicht, aber es ist wirklich, also auf den Fotos zumindest, von einer echten Brust eigentlich nicht zu unterscheiden.
Ja, kann man sich jetzt auch schlecht vorstellen. Es ist schon so, dass es ich gebe ganz viele Vorträge auf so Ärztekongressen und so weiter, werde von Kliniken eingeladen. Mir ist jetzt heuer, dieses Jahr ist mir das erste Mal passiert, dass dann eine Ärztin danach zu mir kam und gesagt hat, okay, Herr Engel, das ist alles super, aber Sie müssen die Bilder, Sie müssen die Brust mal von der Seite zeichnen, weil die verstehen das gar nicht, von was Sie reden, weil die denken alle, das ist eine echte, was Sie da tätowiert haben. Wurde mir dann erst klar, für mich als Tätowierer, klar, ich sehe es, ne, was da tätowiert ist und was echt ist. Also im Prinzip sieht es so täuschend echt aus, wenn es gut funktioniert, wenn man es gut macht, dass da also wirklich vom Optischen her nicht wirklich ein Unterschied ist auf den ersten Blick. Natürlich, wenn man genau hinschaut oder sieht die Patientin von der Seite, sieht man es klar.
Man kann sich die Bilder anschauen, man kann sich informieren, aber auch ganz wichtig ist, wie die Frauen sozusagen das dann aufnehmen, das Empfinden, darauf reagieren und da ist die Reaktion ja sehr, sehr positiv, oder?
Also ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil die stehen dann auch vorm Spiegel, haben Tränen in den Augen und sagen, Mensch, jetzt fühle ich mich endlich wieder ganz, es hat so lange gedauert und die sind da eben den Weg gegangen und ich bin da seit vielen Jahren einfach der Meinung, eben gerade was auch die Krankenkassen betrifft, wäre natürlich toll, wenn da ein bisschen ein Umdenken stattfindet, weil für die Frauen ist das mega wichtig. Das ist einfach ein Riesenthema, wo die wirklich sonst psychische Probleme kriegen. Und das ist für mich natürlich als Tätowierer ganz toll, weil eben gerade, was wir vorhin gehabt hatten mit den Porträts, wo oft der Grund der ist, dass jemand verstorben ist. und ich mache das Porträt, ist das ein trauriger Hintergrund. Bei der Brustwarzengeschichte ist es natürlich so, dass das ein Abschluss von einer Krankheit ist und ich quasi das letzte i-Tüpfelchen so oben drauf gebe und das ein freudiges Ereignis ist und die Kundinnen dann wirklich auch vom Spiegel stehen und Tränen vor Freude in den Augen haben. Ne? Und ich bin einfach der Meinung, jede Frau, auch bei den Männern natürlich, der so eine Krankheit erlebt und überlebt hat, der sollte ja die Möglichkeit haben, dass man das danach dann wieder so weit abschließt, dass da im ersten Moment, im ersten Blick im Spiegel nicht gleich der Gedanke wieder kommt, Mensch, du hast das ja gehabt, oder Mensch, immer dieses Thema Brustkrebs irgendwie in den Vordergrund kommt, sobald man in den Spiegel schaut. Und das ist für die Kundinnen ganz, ganz wichtig, also ein Riesenthema.
Über die BWK kann man sich auch über die Homepage von Andi Engel informieren. Oder natürlich auch Ende des Monats, da gibt es nämlich eine große Eröffnungsparty im Studio in Marktstift und darüber sprechen wir gleich nochmal. Ausnahmetätowierer Andi Engel ist immer noch unser Gast hier bei Charivari Hits und Helden. Und Andi, du bist ja schon so lange mit dabei und erfolgreich. Gab es aber eigentlich auch schon mal jemanden, der unzufrieden war? Oder hast du auch schon mal einen Fehler gemacht beim Tätowieren? Ging auch schon mal was schief?
Das wäre jetzt doof, wenn ich ja sagen würde. Ne? Nee, es war tatsächlich bis jetzt, also wüsste ich jetzt nicht, dass schon mal irgendwie was war. Ist natürlich immer wieder mal der Fall, dass dann ein Kunde kommt und sagt, keine Ahnung, den Schatten, der gefällt mir jetzt nicht so. Ne? Es war früher zum Beispiel, als es dann losging mit realistischen Motiven, kann ich mich gut daran erinnern. Ich habe das ganz gut gemeint, habe unter einen Skorpion damals einen Schatten hintertätowiert, dass das so ausschaut, als wenn der Skorpion auf der Schulter sitzt. Fand er mega blöd. Ich fand's toll. Er fand's eigentlich auch erst gut, nachdem er dann zwei Wochen später irgendwie wieder kommen ist, hat er gesagt, ja, alle Freunde finden, dass da unten der Schatten blöd ausschaut. Ist natürlich immer ein bisschen ein Ding. Aus solchen Sachen habe ich gelernt, einfach den Kunden das lang und breit so weit zu erklären, dass solche Bannen einfach nicht passieren. Es ist jetzt nicht so, dass durch Stechen eine Banne passiert ist, aber es ist natürlich schon so, dass was der Tätowierer als schön empfindet und der Kunde ist natürlich können Welten dazwischen liegen. Genau deswegen muss man dann auch immer sagen, okay, alles genau erklären, alles genau festlegen mit dem Kunden, genau zeigen, was man macht und vorher drüber reden und nicht einfach machen oder machen lassen. Ne? Also man muss da einfach drauf aufpassen, weil alles, was dem Tätowierer, was auch toll bestimmt künstlerisch ausschaut, muss dem Kunden nicht gefallen. Selbige ist bei den Brustwarzengeschichten, zum Beispiel bei den Brustwarzenrekonstruktionen. Wenn eine Kundin nach 8 Wochen zur Kontrolle kommt und die sagt, ich bin super glücklich damit und freut sich, dann bin ich der Letzte, der da nochmal rangehen muss, nur weil ich sehe, dass da ein Pünktchen vielleicht weggegangen ist. Weil genau das Pünktchen, wenn man dann hinmacht, dann macht man da noch ein bisschen und dann gefällt es ihr vielleicht nicht mehr, was dann echt doof wäre, weil man kriegt es ja nicht mehr weg. Ne? Und somit, also man muss da einfach schauen, dass man mit den Kunden spricht und das ganz offen klärt und dann gibt es da eigentlich auch keine Probleme.
Gibt es was du niemals tätowieren würdest, jemanden?
Ja gut, ich würde jetzt nichts Rechtspolitisches tätowieren. Mal auf gar keinen Fall. Und ich würde jetzt auch nicht, was viele machen und auch kein Problem haben, ich würde jetzt kein Kind als Zombie herstellen. Ne? Oder da ich schon ein recht gläubiger Mensch bin, ich würde jetzt nicht irgendwie in Kreuzverkehr drum oder so. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe damit kein Problem, wenn andere das machen, aber das sollen die dann machen. Aber ich selber würde es nicht machen.
Hast du auch noch Träume und Pläne? Also jetzt steht ja Ende Juni steht die große Eröffnung an oder eine Erweiterung. Deine Studios, was ist da jetzt neu geplant?
Also das ist eigentlich schon ein kleiner Traum, ist damals schon in Erfüllung gegangen 2015, als wir das Studio in Marktstift aufgemacht haben, weil das haben wir natürlich so gebaut, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und mit dem Neubau jetzt, da kommt die Firma Wildcat, das ist eine weltweite Piercing-Firma, 30 Jahre alt, also eine riesen Piercing-Geschichte kommt da rein mit Schmuck, Accessoires, Lifestyle-Klamotten und so weiter. Auch Dado Supply kommt da mit rein. Und dann kommt die Corinna vom Hair Design Markt Steff noch mit rein, auch eine tolle Friseuse mit Barbershop und so weiter, Brauthaarschmuck und Brauthaarmoden und so weiter. Also das ist natürlich eine Sache, da hat man schon davon geträumt, dass das so weit kommt, hätten wir jetzt uns auch nicht vorstellen können, aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Wir haben eine große Eröffnungsfeier, mit eben, wo wir mit unserer Band spielen. Ski King wird dabei sein. Haben da natürlich mega tolle Angebote, mega tolle Gewinnspiele. Unter anderem wird da ein Tagestermin von weit über 1.000 Euro bei mir verlost. Cook Meets Rock, wenn dem was sagt. Das ist eine Benefizveranstaltung. Da kochen die Sterneköche, Fernsehköche. Ich darf da auch mitkochen schon seit 4 Jahren. Also da freue ich mich riesig drauf, weil das ist die Eröffnungsfeier, die wir eigentlich 2015 machen wollten, die aber zeitplanmäßig einfach nicht funktioniert hat. Und ansonsten bin ich dann froh, dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr soweit alles abschließen, was unseren Bau betrifft. Und wir haben natürlich eben, was das Brustwarzenrekonstruktionsthema betrifft, ganz große Pläne eben. Da freue ich mich drauf, weil es wirklich ganz viel Spaß macht, eben mit den Ärzten zusammenzuarbeiten, in die Kliniken reinzufahren, Vorträge zu halten und da wirklich den Frauen zu helfen. Weil es sind ja nicht nur Frauen, es sind auch Männer, es sind auch ganz viele Transgender, die dann nach der Geschlechtsumwandlung einfach dahingehend eine Tätowierung brauchen, weil dann einfach das Glied weiß ist, muss man dann tätowieren, dass man das in der Farbe anpasst. Also es sind ganz viele so medizinische Geschichten, auch was die Narben betrifft, mit Hautfarbe, Narben kaschieren und so weiter, was mega spannende Themen sind für mich und auch für die Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten und auch mit meinem Team jetzt letztendlich, sowohl in Markt Steft als auch mit den Tätowierern, die daran mitarbeiten. Das ist also das, wo ich mich die nächsten Jahre drauf freue und natürlich wiederum in dem Zusammenhang, dass ich da in der glücklichen Lage bin, meine Kinder mit aufwachsen zu sehen und ganz noch auch mit meiner Frau zusammen sein kann. Einfach klasse. Also ich freue mich darüber, ich bin da sehr dankbar drüber und solange wir gesund bleiben, alles gut.